Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Gastfolge von People Pleasing AD. Heute freue ich mich auf mein Gespräch mit Dr. Barbara Studer. Barbara ist Neurowissenschaftlerin, Dozentin an der Uni Bern und Gründerin von Hirncoach, einem Unternehmen, das Programme für mentale Fitness und Hirngesundheit entwickelt. In unserem Gespräch heute geht es darum, wie wir unsere Hirngesundheit schützen und verbessern können. Dabei schauen wir auch auf verschiedene Lebensphasen und auf die Frage, was wir in Abhängigkeit von einem unterschiedlichen Lebensalter ganz konkret für unser Gehirn tun können und worin unser Nutzen besteht. Komm mit rein in diese Folge über ein faszinierendes Organ, dessen Gesundheit uns allen sehr wichtig sein dürfte und über das wir sicherlich noch nicht genug wissen. Aber das werden wir jetzt ändern. Ja, schönen guten Morgen, liebe Barbara. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo Verena, ich freue mich, da zu sein. Danke für die Einladung.
Bevor wir einsteigen, ich habe ja einiges über dich gelesen und dabei ist mir auch in den Blick gekommen, dass du eben gerne mit einer kalten Dusche in den Tag startest.
Absolut.
Hast du das denn heute Morgen auch schon gemacht?
Ja,
Und
klar.
Was hat das denn mit Dopamin und einem wachen, motivierten Gehirn zu tun?
Das Gehirn wird ja gerne ein bisschen geschockt, oder? Im liebevollen Sinn gemeint. Und das macht halt eine kalte Dusche. Das regt wirklich dieses Dopaminsystem messbar an. Also wir haben dann mehr Dopamin, das bleibt auch mehrere Stunden da im Gehirn, also im ganzen System drin. Das ist nicht nur das Gehirn logischerweise. Das interessiert mich eigentlich gerade besonders, weil da hat es natürlich dann auch einen Einfluss auf Konzentration. Also zum Beispiel die dopaminergen Systeme, die, also diese Dopaminbahnen, die gehen auch durch den Frontalkortex. Das heißt, da habe ich gut durchbluteten Frontalkortex und gut hormonell gedüngten Frontalkortex, was mir dann hilft, mich gut zu konzentrieren, fokussiert zu arbeiten. Und es hilft auch für die Motivation.
Ah ja, bedeutet das aber auch, dass ich mit dem Kopf unter Wasser gehen muss?
Das ist eine gute Frage. Also ich mache es immer. Es ist übrigens sehr gut auch für die Haare, also für die Durchblutung in den Haaren, also die Kopfhaut so. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich einen Einfluss hat auf die Konzentration. Ich würde schon sagen, es hat wahrscheinlich noch schon Supplement-Charakter, Aktivierungscharakter. Aber ich kenne jetzt keine Forschung, die jetzt das untersucht hat, ob nur Körper oder mit Kopf. Das ist eine gute Frage. Ich gehe dem da mal nach.
Okay, sehr gut. Ich habe nämlich das gestern tatsächlich, heute nicht, aber gestern da mal gemacht. Aber ich bin dann nicht dazu gekommen, meinen Kopf auch noch unter Wasser zu halten. Aber ja, ich habe es zumindest mal vor. Was kann ich denn tun, um mich da so ein bisschen dran zu gewöhnen, wenn ich mir das jetzt vornehme, das vielleicht jetzt auch gerade passend zum Frühjahr hin zu machen?
Man kann ja zum Beispiel zuerst mal anfangen mit einmal pro Woche. Ich mache es zum Beispiel immer, wenn ich dusche und manchmal aber auch nur das Kaltduschen. Also am Morgen gehe ich wirklich einfach nur ganz kurz. Einfach die kalte Dusche, nehme ich das. Also man kann anfangen mit ein oder zweimal und dann würde ich auch, wenn man da duschen ist, einfach mit einem Körperteil anfangen. Also zuerst einmal die Beine. Zu sagen, ich mache eigentlich immer am Schluss die Beine kalt und dann irgendwann kommen die Arme. Dann, wenn das besser geht und man sich daran gewöhnt hat, hat man vielleicht plötzlich Lust, das Ganze zu machen. Und dann auch von der Zeit her würde ich anfangen mit einmal ganz kurz oder immer am Schluss der Dusche schnell. Paar Sekunden und dann ein bisschen länger und am Schluss wäre so, das Ziel wäre so 2 Minuten.
Okay, alles klar. Ja, ich würde auch gern ein bisschen dir die Gelegenheit geben, unseren Zuhörern von dir zu berichten, so was du für ein Mensch bist. Mich interessiert natürlich, wie du dich heute beschreibst, aber wie vielleicht auch, wie du früher warst und ob das dann schon immer so war, dass dich dieses Organ so sehr fasziniert hat.
Nein, das war tatsächlich nicht schon immer so. Also in meiner Jugend, Kindheit und Jugend habe ich mich vor allem für Tiere, die Natur und die Musik interessiert. All das interessiert mich auch heute noch, aber das Gehirn kam dann eben dazu später, aber erst im Studium. Da habe ich mich dann wirklich habe ich mich eigentlich in dieses Organ verliebt und der Auslöser war, dass ich mich stark mit psychischen Beeinträchtigungen auseinandergesetzt habe, angestoßen vor allem auch durch die Depression meines Vaters, sehr schwere Depression. Und ich wollte wirklich verstehen, was verändert sich da im Organismus und speziell eben im Gehirn, also hormonell von der Aktivierung her. Und wie kommt es eigentlich dazu? Das hat mich dann noch viel mehr interessiert. Also wie baut sich eigentlich so eine Krankheit auf? Die ist ja nicht einfach da. Das heißt, wie verändern sich Gedankenmuster, wie verändert sich das Gehirn, bis dann eine solche Beeinträchtigung da ist, bis sie sogar fast nicht mehr ertragbar ist, jetzt im Fall einer Depression, wie es mein Vater war. Und dort kam dann wirklich dieses Gehirn voll ins Zentrum meines Interessens.
Hast du denn dann dort auch dann Dinge erfahren, von denen du sagst, hättest du das mal früher gewusst, dann hättest du da vielleicht sogar auch schon mal mit unterstützen können, was die Gesundheit oder die Krankheit deines Vaters anbelangt?
Ja, also ich wahrscheinlich, das ist immer schwierig nachher zu sagen, also wir haben da echt vieles probiert, aber ich denke, ich hätte ihn da noch mehr wirklich so diese Punkte aufgezeigt und gesagt, hey, und jetzt trainieren wir das zurück. Also es ist ja, oder eine Depression ist neben den organischen und hormonellen Veränderungen auch ein Training von falschen Gedankenmustern eigentlich und Bewertungen. Und ich glaube, das hätte ich. Also das hätte ich nicht ich machen können, aber ich hätte ihn, glaube ich, sehr stark ermutigt, das wirklich jetzt anzugehen, auch mit einer Fachperson in der Begleitung. Und dann auch die Lebensstiländerungen, also zum Beispiel Ernährung und dass er noch mehr von dieser wirklich guten Stimulation wie Musik sich gönnt, weil er hat sehr viel gearbeitet zum Beispiel. Also wie so den Tag anders strukturiert, dass wir das priorisieren, was eigentlich auch Heilung bringt. Da denke ich, wäre strenger gewesen, ja.
Ich wollte gerne noch mal so ein bisschen vom Mensch Barbara Studer heute hören. Wie würdest du das beschreiben? Du bist da eine sehr gefragte Wissenschaftlerin, bist da wirklich ganz viel auch in Interviews. Du bist aber gleichzeitig auch Familienmensch. Mir ist das auch immer wichtig, ganzheitlich den ganzen Menschen zu zeigen. Erzähl doch mal ein bisschen so, wer du heute so bist.
Könnte man jetzt viel, viel erzählen, aber also grundsätzlich, ja, wie du es beschreibst, mir sind nämlich verschiedene Bereiche im Leben sehr wichtig und ich liebe eigentlich das Jonglieren und das Genießen dieser verschiedenen Bereiche. Also ich war noch nie so, dass ich mich gerne für mich etwas entschieden habe. Das war schon, also in meiner Jugendzeit, weiß ich noch, ich hatte immer verschiedene Bands, ich hatte verschiedene Hobbys und die Leute haben mich da auch schon oft gefragt, ja, magst du das? Ist dir das nicht zu viel? Da war ich noch an 7 Orten engagiert. Aber ich fand das immer schön, eben in verschiedenen Aktivitäten da auch mich weiterzuentwickeln und hatte schon immer viel Energie und wollte mich dann nicht entscheiden, nur für etwas. Und ich glaube, das hat mir dann auch geholfen später, also im Studium und als ich dann meine akademische Laufbahn sozusagen verfolgt habe, in meinem Doktorat und dann Postdoc, war ich da in der Forschung. Gleichzeitig war ich in der Lehre und gleichzeitig habe ich eine Fachstelle aufgebaut. Und haben viele immer gesagt, ja, du musst dich entscheiden. Oder entweder gehst du in die Praxis oder an Unternehmertum oder Akademie. Aber beides geht nicht. Und ich habe mich immer gewehrt gegen diese Vorstellung. Genauso auch, wenn ich Referate halte und noch als Musikerin da drin bin, dann ich finde genau diese Kombination so wertvoll. Und diese Kombination von eben Unternehmertum oder in die Praxis kommen und der Wissenschaft ist dann auch das, was mich dazu gebracht hat, Hirncoach zu gründen. Weil mit Hirncoach verfolgen wir die Vision, Wissenschaft verständlich zu den Menschen zu bringen, so dass sie sie nutzen können im Alltag für ihr Wohlergehen, für ihre Gesundheit. Und darum bin ich eigentlich froh, dass ich hier eigentlich, ja, dass so auch immer den Mut hatte, denke ich, da dazu auch zu stehen, wenn ich Lust habe. Und mit der Familie genauso, oder? Ich finde, Arbeit und Familie, klar, es ist eine Herausforderung, da müssen wir uns nichts vormachen und manchmal ist man überfordert. Auf beiden Seiten muss man Kompromisse machen. Aber ich glaube, darüber zu reden mit den Kindern und eigentlich die Freude zu kultivieren in diesen Dingen, statt dass das so diese Belastung im Vordergrund zu haben, ist mir auch hier wichtig. Also
Du hast das ja heute auch gepostet auf LinkedIn, habe ich heute Morgen noch geliked, dass du eben sagst, lass uns doch mal anders darüber sprechen, lass es uns doch nicht Dauerbelastung nennen und hoffentlich lesen dann meine Kinder das nicht mal oder vielmehr du. Du framest es ja
ja.
auch nicht so, aber eben in dieser Diskussion wird es, ich will
Ja.
ja nachher auch noch mit dir über verschiedene Lebensphasen sprechen, über Hirngesundheit in verschiedenen Lebensphasen. Da kommen wir noch zu der Rush-Hour des Lebens, aber vielleicht jetzt schon mal vorweggenommen, mir hat der Post sehr entsprochen und ich finde es sehr wertvoll, da mal so einen anderen Blick drauf zu haben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, es gibt ja Menschen, die das subjektiv so empfinden, denen dann natürlich auch ihre Wahrnehmung nicht abzusprechen. Wie gehst du das so an?
Das stimmt, das ist natürlich immer so, man provoziert auch etwas mit zu einem Post, aber ich habe eigentlich so viele Posts und auch Artikel gelesen, da geht es mir um diese Belastung und das stört mich. Also einerseits stört es mich, weil man das eben vom Wording her, also wenn ich etwas als Belastung bewerte, dann erlebe ich das auch viel mehr als Belastung. Und andererseits stört es mich auch von der Message nach außen, einerseits für unsere jungen Leute, die vielleicht mal eine Familie gründen möchten. Und dann denke ich, hey, ich glaube, das tue ich mir echt nicht an. Und auch für unsere Kinder selber, die dann denken, ah, okay, ich gehöre
Das
da zu dieser
stimmt.
Doppelbelastung. Und ich finde, es geht echt nicht. Und klar ist es eine Belastung. Und ja, klar, gerade wenn man vielleicht Kinder hat, auch mit, das sehe ich absolut, auch mit vielleicht Beeinträchtigungen, wo man sehr viel auch Aufwand leisten muss, um sie zu betreuen und alles. Und doch auch hier schlussendlich sind das auch alles Dinge, die wir ja im Leben haben, als die uns beschenken, wenn wir uns da engagieren. Und ja, mir ist schon dieses
Ja,
Wording schon auch im
ja.
Anliegen.
Das ist wahr. Und ich meine, Dauerbelastung, das suggeriert ja auch, dass auch der Teil, der andere Teil, auch die Arbeit als Belastung genommen wird. Und ich meine, letztlich ist beides Teil des Lebens. Und eben Wörter schaffen Realität. Also ich denke auch, das ist ein ganz wichtiger
Genau.
Punkt. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, wie du deinen, sag ich jetzt mal, Job machst und hast, ich habe mich auch gefragt, ich weiß nicht, ob du das Konzept der
Ja.
Scanner-Persönlichkeit so kennst. So diese hab ich ja auch schon Podcast-Folgen zu gemacht. Und ich würde jetzt mal sagen, du bist auch so ein typischer Tausendsasser. Du spielst ja auf ganz vielen Feldern und verknüpfst ganz vieles auch miteinander. Und das ist ja nun auch wieder etwas, was wahrscheinlich sehr inspirierend und stärkend für das Gehirn ist, diese Verknüpfung von verschiedenen Arealen, wenn du singst, wenn du Geige spielst, mit dem Publikum auch singst und das Jonglieren dann auch ansprichst. Wann hast du denn so zu dieser ganz besonderen Handschrift gefunden, würde ich mal sagen, deine Vorträge zu gestalten?
Ich habe schon immer gerne Vorträge gemacht, schon während des Studiums, weil ich gemerkt habe, ah wow, da kann man den Leuten wirklich was mitgeben, das sie dann nutzen können im Alltag. Also die Wissenschaft, die dann eben Hand und Fuß bekommt. Und dann habe ich das eigentlich angefangen so zu trainieren. Also ich wusste, dass jedes Mal, wenn ich einen Vortrag gebe, ich besser darin werde. Da ermutige ich auch alle Leute, die das gerne möchten. Man muss einfach anfangen. Und dann findet man den eigenen Stil. Und irgendwann haben die mich gefragt, ob wir da noch etwas singen. Und da habe ich gemerkt, aber eigentlich, warum bringe ich das nicht zusammen? Also ich bin ja selber auch als Musikerin unterwegs. Ich schreibe Lieder. Ich bin mit Bands an Veranstaltungen und an Hochzeiten zum Beispiel. Und Apro spielen wir. Und warum eigentlich nicht auch mit den Leuten in Referaten diese Musik einflechten und damit etwas zu bewegen auch? Und dann, als ich das mal so gemerkt habe, was das auch für einen Mehrwert ist für die Leute selber, habe ich dann, denke ich, wie zu meinem eigenen Stil gefunden und gesagt, das ist jetzt meine Mischung, die ich gerne haben möchte, weil ich möchte die Leute ja berühren, ich möchte, dass die was erleben. Und die Musik ist so der rote Teppich zum Herz sozusagen. Und darum, denke ich, ist das jetzt mein Stil, ja. Aber der kann sich auch wieder verändern. Ich glaube, man entwickelt das ständig weiter und vielleicht in 5 Jahren werde ich ganz andere Referate halten.
Das Zweite, was man charakteristisch nehmen kann, ist so dein Buch, was letztes Jahr erschienen ist. Passend dann zu Weihnachten. Ich konnte es dann auch meinem Mann schenken und du hast noch eine Widmung mit reingeschrieben. Das fand ich zum Beispiel auch eine ganz schöne Idee. Hirnpower heißt es, das wirksame Stärkungsprogramm für ihr Gehirn. Und erstmal so fällt mir natürlich auf, dass es eben so ein anderes Format hat. Und ich sag mal, ich weiß nicht, wer die neue Narrative kennt. Die ist ja auch sehr bunt und hat viel so grafische Gestaltung, hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ist so ein Buch, was man gerne in die Hand nimmt und mit dem man arbeiten kann, wo ganz viele Hacks auch drin sind, aber eben auch viel Information, was ich persönlich eben auch schätze. Es hat so beides. Für wen hast du dieses Buch geschrieben und wie kann man das ganz konkret in seinen Alltag einbauen und auch als Hilfsmittel nutzen, weil es kann ja nicht jeder zu deinen Vorträgen kommen.
Das stimmt. Also danke mal für das liebe Feedback. Das freut mich sehr. Das Buch ist wirklich von der Idee her so, dass es die Leute im Alltag in ihrer Hirngesundheit unterstützen kann, dass das irgendwo auf dem Tisch liegen kann, immer wieder irgendwo sonst auf einer Seite aufgeschlagen, wo es dann Inspiration gibt, vielleicht auch gerade Impulse für den Alltag. Und darum gibt es immer Background-Wissen, aber eben diese Challenges für den Alltag waren für mich sehr wichtig. Als ich halt angefragt wurde für das Buch, habe ich zuerst gesagt, nee, also es gibt genügend solche Bücher. Und dann habe ich gemerkt, nee, was es eben zu wenig gibt aus meiner Sicht, sind Bücher, die dich in die Aktivierung, in die Umsetzung bringen und dich darin auch begleiten und auch immer wieder inspirieren und auffordern dazu sozusagen. Und darum auch, denke ich, die Größe, das soll ein bisschen, muss ein bisschen präsent sein. Man darf da auch reinschreiben. Es hat ja auch ganz viele Rätsel, da kann man kritzeln und es hat so Reflexionsfragen. Also das soll wirklich eine aktive Auseinandersetzung sein, weil nur so verändert sich wirklich was in der Hirngesundheit, nicht vom Wissen selber. Und darum soll das eigentlich so ein Coaching-Buch sein.
Ja, und es ist eben dann auch mal weg von diesem Scrollen am Bildschirm,
Ja.
sondern eben auch hier wirklich mal Seiten umschlagen, vielleicht mal ein Eselsohr reinmachen, was man so als
Genau.
Marker hat und wirklich in das Haptische zu gehen. Jetzt habe ich ja bereits gesagt, dass ich so die Thematik Hirngesundheit entlang verschiedener Lebensphasen mit dir zusammen anschauen möchte. Und da beginnen wir mit der Kindheit und der Jugend. Und du selbst setzt dich ja gerade für dieses Thema sehr stark ein. Du hast selbst auch 3 Kinder, die noch im Jugendalter sind. Und das ist in meinen Augen ja auch etwas, was gerade sehr aktuell in vielen Ländern diskutiert wird. Das ganze Thema Social Media Verbot, Handyverbot. Da werden auch Altersgrenzen genannt. Viele, die davor warnen, Konzentrationsprobleme, Schlafstörung, psychische Belastung. Wie schaust du als Neurowissenschaftlerin darauf?
Aus der Sicht der Hirnforschung ist die Sachlage ziemlich klar und nicht ambivalent. Die Sachlage ist eher ambivalent, was so das subjektive Erleben angeht. Und das ist ganz klar, dass hier natürlich die Selbstreflexion und was verändert es wirklich, das ist oft schwierig zu messen. Dann auch, oder was sind Schlafprobleme, wie weit, oder die psychische Beeinträchtigungen, oder von woher kommen die etc. Darum, ich bin da bei solchen Befragungen unter Jugendlichen und so auch immer etwas kritisch, weil diese Selbstreflexion ist noch nicht so gut ausgeprägt und es ist auch schwierig, sondern auf diese Metaebene zu gehen und das so objektiv zu betrachten, weil man ist ja mittendrin. Aber das ist eben das Besondere, denke ich, an der Hirnforschung, das sind ja objektive Daten, die wir haben und da gibt es keine einzige Studie, die irgendeinen positiven Effekt von Smartphone und Social Media auf die Gehirnreifung, auf die Entwicklung und auf die Hirnstrukturen, geschweige denn der kognitiven Leistung aufzeigt. Also ich kenne keine einzige. Alle, die wir bis jetzt haben, und es gibt natürlich noch nicht so viele, vor allem was solche Longitudinalstudien angeht, die gehen in die Richtung, dass sie zeigen, zu viel, also viel Social Media oder Gaming oder halt viel Smartphone Zeit führt dazu, dass man eben eher eine Reduktion dieser Reifungsentwicklung oder eine Verlangsamung der Reifung hat und eine Reduktion dieser Strukturen, die eigentlich reifen sollten, vor allem im Frontalkortex. Auch was die kognitive Leistungsfähigkeit angeht, gibt es keine Studie, die aufzeigt, dass ein Smartphone diese beflügelt oder verstärkt, sondern alle Studien, die wir haben, zeigen diesen Brain Drain. Also es gibt eine Reduktion um etwa, sagen wir, so rund 12% in der Konzentration, in der Leistungsfähigkeit beim Lernen, Gedächtnisaufgaben etc. Und darum ist für mich jetzt von der Hirnforschung her eigentlich klar, warum muss ich meinem Kind etwas geben, von dem ich nur negative Konsequenzen kenne? Darum ist ein Smartphone keine Frage und auch Social Media. Ich sehe nicht, was er, oder jetzt in unserem Fall ist es vor allem er, weil es der Älteste ist, der ist dann bald 14. Was verpasst er? Ich meine, was er braucht, ist die Verbindung mit seinen Freunden, das sehe ich absolut. Darum darf er diese Chats haben auf unserem Home. Smartphone, wo er das nutzen kann, aber sonst sehe ich wirklich nichts darum. Ich bin da sehr stark für eine Restriktion, nämlich dass man das auch als Gesellschaft auch so deklariert, weil viele Eltern das halt nicht ganz, denke ich, da sich dem nicht so bewusst sind und das dann nicht mit böser Absicht halt einmal geben und denken, sie können dann schon damit umgehen und sie müssen, was wird ja oft argumentiert, ja, die müssen das ja lernen. Finde ich ja, warum? Nur weil es zu unserer Realität gehört, muss es doch nicht zu ihrer Realität gehören und vor allem ist ihr Gehirn. Das ist eben diese Lebensphase, die du ansprichst, die ist in dieser Lebensphase wirklich in der Reifung. Das Gehirn ist in der Reifungsphase, ist in der Entwicklungsphase und das wollen wir doch einmal schützen und da gehört kein Smartphone dazu.
Ja, danke für das eindeutige Votum. Das leuchtet total ein. Ich frage mich jetzt natürlich so einerseits, wenn es darum geht, so kognitive Fähigkeiten und wie man sich konzentrieren kann und dergleichen, das macht man dann sicherlich mit solchen Experimenten, wo dann das Verhalten angeschaut wird. Andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel, dass die Gehirnareale dort die Reifung nicht so richtig haben, macht man das dann mit bildgebenden Verfahren,
Ja.
mit MRI, MRT, sagt man in Deutschland.
Ja.
Ist das etwas, was man da dann beobachtet? Und kann man dann wirklich zeigen, dass dann so eine Verkümmerung stattfindet oder eben keine Reifung, wie das sonst bei einem gesunden Gehirn passiert?
Ganz genau. Man kann zeigen, dass also mit MRI kannst du zeigen, dass diese Strukturen im Frontalkortex, die graue Masse, dient ein bisschen ab. Also negative Korrelation mit der Smartphone oder einfach exzessive Nutzung von solchen Geräten. Und es gibt, man hatte diese Netzwerkverbindungen von Frontal zu hinteren Arealen, parietal-temporal, sie verarbeiten Areale. Und die kann man ja auch messen. Also diese Konnektivität ist messbar und die nimmt auch ab. Also es sind wirklich quantitative Daten, die wir haben. Und dann haben wir natürlich EEG-Studien, die natürlich die Aktivierung messen. Da sieht man eben auch, dass dann die Frontalkortex-Aktivierung weniger effizient ist. Also das Gehirn muss sich mehr anstrengen, um auf dieselbe Leistung zu kommen wie das Gehirn eines Jugendlichen ohne diese digitale Zusatzbelastung.
Seit wann ist man in der Forschung so weit? Ist das etwas, was man schon länger kann, also so nachweisen, seitdem man diese bildgebenden Verfahren hat, oder wie
Ja.
lange weiß man das schon?
Ja, also diese bildgebenden Verfahren sind ja, das ist eine gute
Die gibt es
Frage,
schon
durch
länger, ja.
die sind schon länger auf dem Markt, aber eben, ich habe gesagt, es gibt noch wenig Daten jetzt halt mit Smartphone-Jugend, oder? Die sind eigentlich ja erst, sagen wir mal, seit 20 Jahren etwa, oder? Wo sie wirklich auf dem Markt sind. Das heißt, die ersten Jugendlichen, die wir jetzt haben, oder? Das sind eigentlich jetzt, ja, diese Generation. Und darum sind wirklich noch eine dünne Datenlage und doch schon eine sehr überzeugende, finde ich.
Okay, und wenn wir jetzt umgekehrt, jetzt wissen wir, was wir ein bisschen kritisch betrachten sollen, wenn wir jetzt umgekehrt uns fragen, was kann denn so eine positive Basishygiene sein für ein junges Gehirn? Was empfiehlst du da?
Also jetzt, du meinst jetzt von den Medien her oder allgemein sonst?
Allgemein vielleicht etwas, wenn du sagst, ja, das Gehirn in dieser Lebensphase unterscheidet sich,
Also,
was da vielleicht
ja.
ganz besonders förderlich ist oder was vielleicht, man spricht ja auch manchmal so von bestimmten Zeitfenstern, die man
Ja, ganz
verpassen soll
genau.
für bestimmte Themen, dass man
Voll.
da auch in Kontakt bringt mit Musikinstrumenten beispielsweise
Ja.
oder vielleicht auch früh anlegt, die Bahn in die Natur zu gehen oder was auch immer. Was hast du da noch im Köcher?
Also man kann sagen, gell, so die Kinderphase, die Kinder, also bis 12 Jahre, da ist ja vor allem diese rasante neuronale Vernetzung. Also es ist unglaublich lernfähig. Die Plastizität ist so hoch wie sonst nie mehr im ganzen Leben. Das heißt, hier ist wirklich für die Gehirngesundheit oder diese Entwicklung, vor allem diese Motorik, die Sprache, also diese basalen Fähigkeiten, die sind später schwierig nachzuholen. Bei Sprache wissen wir das ja zum Beispiel. Aber auch, und das ist auch so wichtig, die sozialen Fähigkeiten, so unglaublich wichtig, dass man die trainiert und die emotionale Sicherheit, also dass man diese Sicherheit von Bezugspersonen bekommt. Und dazu sind ganz klar vor allem praktische Impulse unglaublich wertvoll, wie das Spielen, die Bewegung, die Musik. Dann ganz viel eben die sozialen Interaktionen, weil die Bildschirmzeit nimmt genau von dem weg. Also die brauchen wir für diese Entwicklung, für diese sozialen Fähigkeiten und auch klare Routinenstruktur und dann eben diese Verlässlichkeit der Bezugsperson.
Okay.
Und dann in der Pubertät, das ist so ab 13 bis 19 Jahren, da geht diese neuronale Vernetzung natürlich weiter, aber dann kommt vor allem eigentlich der frontale Kortex, also der Umbau im frontalen Kortex kommt dann vor allem ins Zentrum, weil der eigentlich ja wie eben erst, also der hinkt ein bisschen hinterher. Das heißt, bis 12 haben wir sonst schon sehr viele Fähigkeiten und Areale entwickelt, aber der Frontalkortex ist noch voll unreif. Und das heißt, eben Teenager sind wirklich nicht junge Erwachsene, sondern wirklich voll in der Umbauphase. Und die Belohnungssysteme sind unglaublich aktiv. Das heißt, Selbstregulation ist noch so schwierig und muss unbedingt auch stimuliert und trainiert werden. Die Entscheidungsfähigkeit und auch diese emotionale Resilienz, die soll hier im Fokus sein. Und darum sage ich immer, wir müssen bei den Jugendlichen, oder dürfen wir diese mentale Stärke, diese emotionale Agilität ja auch mit ihnen üben. Und dazu brauchen sie auch hier wieder, sie brauchen Struktur und auch Freiheit. Sie brauchen viele kreative Aktivitäten, sportliche Aktivitäten. Sie brauchen Reflexion und Natur, Musik, auch hier wieder natürlich. Und was sie vor allem auch brauchen, sind wirklich gute Vorbilder, gerade weil dieses emotionale, soziale System so ausgeprägt sind und die sich sehr stark auch nach außen orientieren.
Das heißt also, wenn dann die Eltern, weil sie selber völlig erschöpft von der Arbeit nach Hause kommen, sich einfach nur vor Netflix und Co. setzen, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn es schwierig wird, an ihre jugendlichen Kinder zu appellieren, ihr sollt das jetzt anders machen. Was wir hier machen, ist egal, blende das mal aus. Also da schon sich dessen bewusst zu sein, was zu Hause vorgelebt wird, spielt auch hier eine Rolle. Wenn ich jetzt aber eben sage, ich habe jetzt vielleicht Kinder, die sind so 16, 17 und mir wird das jetzt erst neu bewusst, ist das zu spät oder kann ich jetzt auch noch etwas gegensteuern? Wie siehst du das?
Immer das ist ja das Schöne und das Hoffnungsvolle am Gehirn. Es ist veränderbar, also es bleibt veränderbar. Wir haben zwar dann nicht mehr so diese strukturelle Veränderbarkeit, die wir natürlich eben bis etwa 25 Jahre haben, bis da dieser Frontalkortex noch ganz ausgereift ist, aber die funktionale Plastizität, die bleibt, also das heißt, das Gehirn bleibt weiterhin anpassungsfähig. Es ist nie zu spät beim Gehirn, das liebe ich auch an diesem Thema und eben auch bis wir alt werden, wir haben immer wieder Chancen, das Gehirn kann immer wieder aufbauen. Das heißt, unbedingt einmal hoffnungsvoll sagen, hey, und was können wir jetzt verändern? Wo können wir jetzt ansetzen? Was können wir jetzt an der Routine ändern? Was können wir neue Aktivitäten reinbringen? Wo setzen wir die Prioritäten? Jetzt üben wir das gemeinsam mit Freude und das verändert dann viel. Und das braucht natürlich ein bisschen Geduld. Das sind dann Wochen bis Monate natürlich, bis sich da auch eine neue Verhaltensweise aufbauen kann. Aber das sind wirklich auch biologische Veränderungen, die dadurch auch wieder sichtbar werden oder machbar sind, ja.
Okay, ja, vielen Dank. Kommen wir zu der nächsten Lebensphase und ich würde mal sagen, ich habe das überschrieben mit Rush Hour des Lebens. Also du hast gerade schon 25 so als eine neuralgische Schwelle angesprochen, wo sich dann Dinge ändern. Wenn wir dann noch ein bisschen weitergehen, Ausbildung abgeschlossen, wir sind in den 30er Jahren und vielleicht mal so diese Lebensspanne Mitte 30 bis Mitte 40, wo wir mit sehr vielen konfrontiert sind. Was ist denn so in dieser Zeit so die Verantwortung letztlich auch von Organisationen in in denen ja dann diese Menschen auch beschäftigt sind, auch ihren Beitrag zu leisten, was so das Thema Hirngesundheit anbelangt. Also inwiefern gibt es hier auch Möglichkeiten und Hebel, das dort ein Stück weit mit zu verorten?
Ja, dass man die mentale Gesundheit wirklich als eines der wichtigen Kapitale sieht und entsprechend auch investiert. Und man weiß, wir wissen von vielen Untersuchungen, dass sich diese Investition wirklich auszahlt, dass jeder Franken oder jeder Euro, den man investiert, kommt zwei- bis dreifach zurück, weil kurzfristige Absenzen, die es momentan viele gibt, krankheitsbedingte kurzfristige Absenzen, die können natürlich vermieden werden. Psychische Beeinträchtigungen sind ja hier ein großer Grund dafür, ein wichtiger Grund, also man geht von etwa 30% aus von diesen Absenzen, die aber psychisch bedingt, wenn nicht sogar bis 50% sind, also Erschöpfung oder eben auch körperliche Symptome, die natürlich dann dazukommen, auch Verstimmungen etc., die können wirklich verhindert werden, wenn man hier auch gute Bedingungen setzt. Und ich sehe hier einen Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz, also einerseits von der Organisation her, wie du es jetzt das angesprochen hast, dass man hier dem auch eine Priorität gibt, dass man das beachtet, dass diese psychologische Sicherheit, Fehler dürfen gemacht werden. Du bist nicht hier als Maschine. Wir sehen dich als Mensch. Was brauchst du? Was hast du für Bedürfnisse? Wo sind deine Grenzen? Wie sieht es von der Belastung her aus? Und wo können wir hier auch Dinge beisteuern, die dich stützen? Dauerreichbarkeit wird nicht verlangt. Du darfst Grenzen setzen. Und dann andererseits von den Personen selber natürlich, dass man mit den eigenen Ressourcen gut umgeht, also auf die eigene Schlafhygiene achtet und Schlafdauer natürlich, auf die gesunde Ernährung, auf viel Bewegung, auf Regeneration im Alltag, auf dass die Ressourcen gut eingeteilt werden und ich auch diese Selbstfürsorge, es tönt so weich, aber es ist so ein wichtiger Teil von dem, was ich dann auch wieder bringen kann, leisten kann, aber auch wie es mir, ja, wie es um mich, um die mentale Gesundheit steht. Und wenn wir, ja, ich meine, das ist ein großer Teil von Hirngesundheit, ja.
Du hast jetzt auch so ein bisschen dieses Thema psychologische Sicherheit angesprochen. Da kommen wir ja so in den Bereich der Emotionen. Du hast ja jetzt auch schon so über Hirnareale gesprochen, der präfrontale Kortex zum Beispiel. Da wird ja immer verankert, so das kognitive Denken. Dann haben wir ja aber auch das limbische System, die Amygdala, wo wir eben das Angstzentrum haben, beziehungsweise die Emotionen verortet haben. Ist das etwas, was wir wirklich so ein bisschen klar zuordnen können? Oder geht man mittlerweile davon aus, dass da eine viel fluidere Zustand oder Vernetzung zwischen den verschiedenen Hirnarealen aktiv sind? Also ich habe mir ein paar Vokabeln drauf geschafft, wie du vielleicht merkst, aber so richtig safe fühle ich mich da nicht. Das wäre jetzt mal die Gelegenheit, von dir als Expertin zu hören, wie ist denn das überhaupt? Wie kann ich mir das auch physiologisch vorstellen?
Ja, wie du es eigentlich schon angesprochen hast, genau, das geht in eine viel vernetztere Richtung momentan, was wir sehen, also Emotionen, das ist nicht wie eine Steuerzentrale, wie das manchmal suggeriert wird, zum Beispiel in diesem Kino, im Kinofilm oder Inside
Ja,
Out, wo diese
ja.
Basisemotionen in der Steuerzentrale so dargestellt werden, die sitzen nicht einfach irgendwo jetzt im limbischen System nur und beeinflussen dann das Verhalten, sondern die sind natürlich dann ausgebreitet im ganzen Gehirn, genau, und sind ja auch sehr vermischt. Also klar hilft es uns natürlich, diese fünf Basisemotionen, das gibt ja auch bis 10, also es gibt verschiedene Modelle, aber eigentlich, dass wir die mal so benennen können, aber eigentlich sind Emotionen immer sehr ganz nuanciert verschieden und verschiedene Mischungen, es sind immer Mischungen von verschiedenen, oder Aktivierung oder Inhibition oder wo du aktivierter wirst vom Organismus her, wo du eher abgekühlt wirst, wo du eher gebremst wirst. Und auch dann die Wirkung im Gehirn oder eben der Frontalkortex, den du angesprochen hast, der ist sehr stark beeinflusst, auch von der Aktivität im limbischen System, was einerseits durch wie Emotionen sind, aber andererseits ist es auch so, oder dieser Antrieb oft, also wie viel Antrieb habe ich im Ganzen drin, das beeinflusst dann, wie ich auch leisten kann vom Frontalkortex her. Andererseits ist die Regulation vom Frontalkortex her sehr ausschlaggebend, wie ich die Emotionen überhaupt nutzen kann. Also das ist eine sehr starke Interaktion und Vernetzung zwischen diesen verschiedenen Arealen. Emotionen bereiten sich wirklich im ganzen Gehirn aus. Ja, voll. Das ist mega spannend, finde ich auch zu sehen, wie das alles zusammenhängt und man das gar nicht so trennen kann, die Kognition und die Emotionen.
Ja, ich habe da auch mal gehört, dass dann eben auch so da im präfrontalen Kortex noch diese Bewertung, also wie denke ich jetzt über diese Emotionen und wie interpretiere ich, dass das ja noch dazukommt. Ich spüre ja die Emotion auch körperlich, dann gebe ich dem einen Namen, was vielleicht das Gefühl ist. Und wie bewerte ich das jetzt? Also wie bedeutsam ist das jetzt auch für mein Leben? Also es spricht ja auch dafür, dass die Dinge zusammenwirken.
Ganz stark. Und die Bewertung ist ja auch übrigens schon, bevor die Emotion kommt. Also das ist
dass ich mir dessen bewusst werde, dieser Bewertung, weil ich das eben vorher noch gar nicht so schnell natürlich leisten kann in der Situation. Aber natürlich auch für das ganze Thema Stressregulation sehr, sehr wichtig. Also wie kann ich da überhaupt mit Außenstressoren umgehen, weil die Sachen kommen ja einfach auch unvorhersehbar von außen, muss ich also irgendwie mit umgehen lernen. Du hast so einen wunderschönen Ausspruch in einem Artikel geschrieben, hast du geschrieben, Dankbarkeit massiert das Gehirn. Wie bist du darauf gekommen? Also musst du natürlich bei Dankbarkeit auch so ein bisschen an die Errungenschaften der positiven Psychologie denken. Ist das etwas, was bei dir da auch mitgespielt hat als Hintergedanke?
Ja, sicher. Also gell, das sind ja dann wie auch die Techniken, was die in der positiven Psychologie auch oft eingesetzt werden. Also dieses Hoffnung kultivieren, Dankbarkeit etc., was ich wunderschön finde. Und spannend ist eben, dass das wirklich messbar im Gehirn ist, diese Massage. Und dann bin ich auf dieses Wort gekommen, weil also es ist eigentlich, wenn man diese Aktivierung anschaut bei Dankbarkeit, also diese Belohnungssysteme oder im Striatum, die da aktiviert werden, dann dieser Ausfluss von diesen schönen Glückshormonen, Dopamin, Serotonin, Oxytocin, also dieser perfekte Cocktail eigentlich, oder, den wir da haben. Das ist so dieses Brain Wellness, das durchflutet dann so all diese Areale. Und das ist für mich wirklich so ein Bild wie so eine Massage. Das entspannt diese verschiedenen Areale, das entspannt das Stresssystem, also auch die Verbindung dann mit dem ganzen Organismus. Eine Massage hat doch so was Wohltuendes, Entspannendes. Und genau das macht Dankbarkeit eigentlich mit unserem Gehirn.
So ein Quick-Hack hast du ja zum Beispiel dieses schöne Waldbaden. Ich habe aber auch in dem Buch nachlesen können, dass das ja auch eben für ganz unterschiedliche Sinne zugänglich ist. Also eben auch so das Thema Geruchssinn. Magst du das nochmal so ein bisschen erzählen?
Ja, das limbische System, das ist ja, wenn man die graue Substanz dann eben mal weglöst und dann eben zu diesem Kern kommt, das reagiert sehr stark eben auch auf Impulse von außen. Und zum Beispiel gerade der Geruchssinn, der geht direkt eigentlich ins limbische System rein, das heißt,
Ah
löst
ja.
Emotionen aus oder kann eben auch entspannen oder so. Und darum sind Gerüche und darum auch eben im Wald, wo man diese Botenstoffe in der Luft hat, die sind dann extrem entspannend, weil sie genau diese Botschaft ins Gehirn senden. Also genauso auch natürlich wie Gedanken, die wir haben. Wir haben vorher von diesen Bewertungen gesprochen. Also wenn ich einen Gedanken habe, beeinflusst der nachher auch dieses limbische System. Und darum, ja, da kann man wie das eigene Gehirn eigentlich unterstützen eher oder man kann es eben eher stressen. Und ich glaube auch, wenn man sich dem mal etwas bewusst ist und das eben nicht einfach so eine Black Box ist, die sowieso einfach macht, was sie will, sondern ich kann da bewusst gute Impulse setzen oder mich auch schützen vor den Negativen, dann gibt das mehr Selbstwirksamkeit und Möglichkeiten für Schutz und Eigenförderung.
Kommen wir zu der dritten Lebensphase. Ihr arbeitet da ganz gezielt mit Gemeinden zusammen, dass ihr anbietet, Veranstaltungen zu machen für Ü60. Würdest du also sagen, das ist nochmal so ein neuralgischer Punkt, Ü60 als Abtrennung dann dieser dritten Lebensphase?
Ja, absolut. Das ist ein großes Anliegen, weil das ist klar, diese Plastizität, die lässt schon ein bisschen nach. Und wir haben natürlich neuronale Reserve, die wir im mittleren Lebensalter schon hoffentlich aufgebaut haben. Da ist es dann wirklich relevant, wie wir das weiter nutzen, um diese Plastizität aktiv zu halten und diese kognitiven Funktionen auch zu erhalten. Das ist Demenzprävention pur und wir wissen, Demenz kann man nicht einfach vorbeugen. Wir wissen ja noch nicht die alle Faktoren und kennen die noch gar nicht alle, die das überhaupt zeugen. Aber wir können diese Sekundärprävention, also da können wir wirklich Jahre, Jahre nach hinten verschieben und diese Reduktionen, ich meine, das sind bis 45% etwa, wenn man diese verschiedenen Studien so zusammenfasst, die man hier verändern kann im Demenzrisiko. Und das ist uns jetzt von Hirncoach ein Riesenanliegen, dass das wirklich vor Ort gelebt wird, weil auch hier wieder, es geht nicht einfach nur ums Wissen, sondern wie leben wir das gemeinsam und das muss miteinander passieren. Und wir haben ja ein digitales Trainingsprogramm, wo man all diese Themen auch erarbeiten und das im Alltag umsetzen kann. Das haben wir erstellt und gleichzeitig möchten wir aber diese Vor-Ort-Treffen, wo man gemeinsam über diese Dinge diskutiert, wo man Aktivitäten macht zusammen, machen wir auch Übungen zusammen, Koordinationsübungen, aber auch viele, also soziale Interaktionen. Die Leute können sich auch sonst weiter treffen. Also, es gibt viele Studien, die das zeigen, gerade auch dieses Zusammenkommen. Man fühlt sich dann ein bisschen verpflichtet auch, oder? Ja, ich investiere, weil wir bleiben da dran, gemeinsam. Und das möchten wir verändern und die Gemeinden darin unterstützen, weil dass jede Gemeinde selber wieder in ein Programm aufbaut, ist ja unglaublich aufwendig. Da ist unsere Vision, dass wir da gemeinsam unterstützen darin. Und da kann man wirklich auch mit den Leuten das erleben, das bringt eine Veränderung. Also es gibt diese Studien, die zeigen, wenn man die Pension, also wenn man das ernst nimmt und wirklich das als Ruhestand nimmt, dann ist das für das Gehirn verheerend. Und da sieht man auch Leute, die dann die sozialen Kontakte verlieren von der Arbeit, die Stimulation und die Herausforderungen verlieren, die gehen in den nächsten Jahren dann von der kognitiven Leistungsfähigkeit, zum Beispiel sprachliche Leistungsfähigkeit, bis zu 40% runter. Und wenn man eben aktiv bleibt, geschieht das nicht. Und darum müssen wir hier unbedingt gerade dranbleiben.
Gegensteuer geben. Ich finde es auch sehr schön, dass ihr da jetzt nicht auf eurem Wissen sitzen bleibt und das ganz exklusiv haltet, sondern da eben das so öffnet. Und wie ich verstanden habe, kann man sich bei euch melden als interessierte Gemeinde. Sollte für die Räumlichkeiten sorgen. Alles Weitere macht ihr dann. Also die
Ja.
Durchführung und dergleichen, das wäre dann mal so offeriert. Und dann ist das wie so eine Art Kick-off. Gibt dann auch die Möglichkeit, das weiter begleiten zu lassen durch einen Hirncoach, der dann von euch kommt. Eine sehr schöne Idee. Man kennt ja Seniorengymnastik, was auch manche Gemeinden zum Beispiel anbieten, was aber eben mehr die körperliche Arbeit ist, und das wäre jetzt mal einfach noch mal so ein Schritt weitergehend und vielleicht auch mit modernen Mitteln in eine Kombination noch zu Online-Tools. Da habt ihr einiges im Köcher. Du hast gerade schon das Thema Demenz angesprochen, dass viele Menschen da auch Angst vor haben. Was kannst du uns denn vielleicht umgekehrt für ermutigende Botschaften mitgeben, und was sind vielleicht vor allem auch so Game Changer? Wo kann ich besonders viel mit erreichen? Ist das zum Beispiel die Ernährung? Ist es das kognitive Training? Sind es die sozialen Kontakte?
Du hast sie schon genannt, genau. Und es ist die Kombi. Wenn man jetzt einfach denkt, Demenzprävention sind kognitive Aufgaben, dann wir haben ja auch solche, wir haben an der Uni Bern auch so Brain-Jogging-Aufgaben entwickelt, dann das ist super, oder? Aber wenn du natürlich dann ungesund isst und dich zu wenig bewegst und wenig Interaktion hast, dann ist diese Waagschale natürlich, wenn du denkst, über den Tag verteilt, oder? Die ist dann viel schwerer. Dann kannst du hier noch lange Sudoku lösen am Abend. Das wird nämlich negativ einen Einfluss haben auf die Gehirngesundheit. Und darum kann man sich hier wirklich den Lebensstil so vorstellen, der auch so eine Waagschale ist, weil das ist ja auch Hirntraining, oder? Was du, auch wie du denkst über Leute, wie du über dich selber denkst, zum Beispiel negative Altersbilder, das ist auch ein Teil in dieser Waagschale. Da denkst du ja, jetzt geht's langsam bergab, oder jetzt baue ich da langsam ab, und dann erwartest du das schon, du investierst nicht mehr viel. Darum, auch das ist ein Teil. Gute Altersbilder kultivieren, sich selber Neues zutrauen, am Lernen dranbleiben, das ist eigentlich das Beste für die Demenzprävention. Sagen, ja klar kann ich noch Neues lernen. Ja klar kann ich ein neues Instrument anfangen, auch mit 65. Habe ich gerade eine Frau kennengelernt vor ein paar Wochen. So schön, oder? Die leitet jetzt ein Senioren-Uni-Orchester mit 72. Einmal so dieses, na klar geht das, oder so, ich kann was Neues lernen, noch einen Tag, bevor ich den Sarg besteige. Warum nicht? Mein Gehirn kann das, liebt das. In dieser Haltung haben wir eigentlich die beste Demenzprävention. Und dann natürlich schon auch diese kognitive Fitness üben eben. Darum haben wir auch diese Aufgaben, die wir den Leuten geben. Und da wissen wir schon auch aus der Forschung, dass das definitiv auch ein Teil ist, wo man auch bewusst investieren kann. Genauso wie eben Aerobic cool ist, statt nur einfach zu spazieren. Zum Beispiel können Aerobic-Übungen ja auch helfen, um noch mehr zu stretchen, zu dehnen, Koordination etc. Und genau so ist das beim Hirntraining auch. Ja. Und ganz, ganz wichtig einfach, das hast du auch erwähnt, diese sozialen Interaktionen, einfach viel in Interaktion sein, weil das ist natürlich Hirnfitness pur, oder? Ich muss dich jetzt verstehen, ich muss deine Fragen verstehen, ich muss antizipieren, was fragst du wohl als nächstes und wie reagiere ich da? Ich fühle mit, das ist wunderbares Hirntraining.
Ganz genau, auch aktiv zuhören, ne? Die Emotionen herausfinden und dergleichen mehr. Ja, also wer da wirklich noch ein paar weitere Anregungen braucht, der sei dann wirklich auf das Buch auch verwiesen. Wenn du jetzt mal so einen kleinen Blick in die Zukunft schaust, du hast ja auch gesagt, dass du selbst noch Forscherin bist. Was interessiert dich denn noch? Was würdest du denn im Kontext von Gehirn und Hirngesundheit gerne noch intensiver betrachten?
Momentan interessiere mich vor allem so multimodale Interventionen, wie wir sie bei uns ja auch machen, und diese Effekte auf den Lebensstil, also wie man wirklich Verhaltensweisen ändert, wie man auch das Denken ändert. Zum Beispiel, wir haben so einen Fragebogen, die Haltung gegenüber des Gehirns, also das, was man dem Gehirn noch zutraut überhaupt, also wie man auch über diese Neuroplastizität denkt. Und da sehen wir auch, wie das einen großen Einfluss hat dann darauf, wie man überhaupt bereit ist, zum Beispiel eben eine Aufgabe zu investieren. Also diese Stereotypen auch, die man im Kopf hat, das finde ich etwas sehr Spannendes. Und mich nimmt natürlich auch ganz stark wunder, welchen Effekt das im Gehirn hat. Das ist zum Beispiel die Hippocampusgröße, die kann man wirklich messen. Den kann man messbar stärken. Genauso wie auch Dinge ihn messbar verkleinern können. Und diese Forschung finde ich auch sehr spannend. Da würde ich auch gerne noch Kooperationen mit Forschungsgruppen, auch mit Interventionen. Also mich interessieren immer Interventionen, wie man etwas verändern kann, ins Positive natürlich. Ich sage, Gehirngesundheit, das ist unser Kapital. Und ich finde wirklich, das muss auch in der Politik einfach noch viel mehr Platz bekommen, eine Priorität bekommen. Und da läuft momentan schon noch sehr wenig. Und das schmerzt mich auch ein bisschen, weil gerade eben dieser Einfluss, der wird noch zu wenig verstanden. Auch wenn wir jetzt sehen, diese mentale Gesundheitskrise, wenn wir hier früher ansetzen, schon auch in der Aufklärung, auch in der Schule, dann eben am Arbeitsplatz, da kann so viel verändert werden und dafür möchte ich mich einsetzen.
Genau, das wäre auch so meine Abschlussfrage gewesen, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, so Richtung Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, was du dir da wünschst.
Dass diese Hirngesundheit wirklich als Priorität eingestuft wird oder prioritäres Ziel, nämlich die Förderung, die Aufklärung in den Schulen, am Arbeitsplatz, dass man das als wichtige Rolle so auch involviert, wo man auch investiert dann und dass diese Prävention eigentlich viel mehr Lobby bekommt, als es bisher hat, dass die Prävention im Fokus steht und nicht einfach nur die Behandlung, gerade im ganzen Gesundheitswesen, aber speziell auch bei der Prävention von psychischen Beeinträchtigungen und eben der Gehirngesundheit.
Ja, dem kann ich mich natürlich sehr anschließen. Ich denke immer, was ja oft so als Argument gebracht wird, wir haben gar keinen Platz mehr für noch ein weiteres Fach. Man habe auch schon mal mit meinen Interviewgästen drüber gesprochen, überhaupt das ganze Thema Psychologie, aber auch Kommunikation, dass man das viel früher auch in die oder auch das Wissen um mentale Gesundheit in die Schulen mit reinbringt. Ich denke aber andererseits haben wir ja auch durch die KI Möglichkeiten, Raum zu schaffen von reiner bloßen Wissensvermittlung, die so vielleicht gar nicht mehr sinnvoll sein wird, wo wir anders lernen müssen in Zukunft, wenn Dinge einfach dort ganz anders abrufbar sind. Wir müssen aber natürlich das reflektieren können, wir müssen da Plausibilitätschecks machen können, wir müssen Relevanzentscheidungen treffen können und wir müssen eben diesen menschlichen Faktor viel stärker noch nach vorne tragen, auch im Arbeitsleben, um den einfach uns als so wertvoll bewusst zu machen, wie er ja nun mal auch ist. Und deshalb denke ich eben auch, das ist einfach verkehrt, dann können wir doch diesen Raum, der da vielleicht ein Stück weit frei wird, dass wir das nicht mehr bloß pauken müssen. Ich meine, heute lernt auch keiner mehr ein Gedicht auswendig, obwohl du wahrscheinlich sagen würdest, das wäre auch nicht so schlecht fürs Gehirn. Dass wir dann also einfach sagen, das ist dann eine Art moderne Stoffsammlung auch zu dem, zu der unbedingt diese ganze Thematik gehören sollte.
Das muss unbedingt zur Thematik gehören, sehe ich auch so. Speziell auch der Umgang mit den digitalen Medien ist, finde ich, eine neue Kompetenz, die man früher werden muss, auch Umgang mit KI. Das sind solche Metakompetenzen eigentlich, die sind unabdingbar. Und doch, dieses Lernen von Informationen, der Aufbau von Wissen, der wird weiterhin sehr wichtig sein, weil erst dann können wir kritisch denken. Erst wenn du selber wirklich Wissen hast und diese neuronalen Strukturen ja auch gefestigt hast und diese Netzwerke aufgebaut hast durch das Lernen, durch das Auswendiglernen auch wenn es nicht nötig wäre, ganz klar, man kann es ja nachschauen, trotzdem, das baut es auf und erst dann können wir eben auch unsere Umwelt gut interpretieren und wahrnehmen und das ist gerade im Zeitalter von KI unglaublich wichtig, also das kritische Denken basiert auf Wissen und Lernen, das ist schon wichtig, es braucht beides, ja.
Ja, okay. Ja, liebe Barbara, gibt es irgendetwas, von dem du sagen würdest, das würdest du unbedingt gerne noch deponieren? Das habe ich jetzt vergessen zu fragen. Wir haben natürlich auch nur einen kleinen Ausschnitt berühren können. Irgendetwas, was noch so ein spezielles Herzensanliegen von dir ist, dann würde ich dir gerne jetzt noch diesen Moment geben.
Vielleicht einmal noch speziell für die Frauen, also es ist mir ein großes Anliegen. Wir wissen ja, dass die Frauen bei geistigen Beeinträchtigungen im Alter, also jetzt neurodegenerativen Erkrankungen an der Spitze sind. Das möchten wir nicht. Das ist eigentlich ganz wichtig, dass man da als Frau eigentlich wirklich die Selbstfürsorge auch priorisiert, auch in der Rush-Hour und natürlich auch später in der die Menopause ist der Mal, dass man bei diesen Veränderungen wirklich auch gut reagiert, den Körper unterstützt mit, was es da alles gibt, Bewegung, Ernährung, Krafttraining und wenn es sein muss, dann noch andere Dinge. Dass man das wirklich genügend in sich selber investiert, auch hier eben diese Mental Health oder Brain Health, ja, darin investiert.
Und dem auch ein bisschen mehr Lobby zu geben, weil das ja im Grunde Problematik ist, dass die ganze Thematik Frauengesundheit viel weniger von der Forschung beachtet wird. Diese Perimenopause, darüber werde ich auch in der kommenden Folge mit einer Expertin auch sprechen, dass diese Sensibilisierung ja auch noch gar nicht so lange stattgefunden hat. Darüber spreche ich dann auch mit ihr. Also insofern unbedingt da reinhören. Das Thema Hormonersatztherapie, ist das auch etwas, was du aus neurowissenschaftlicher Perspektive befürwortest?
Das ist auch wieder ein großes Thema. Ja. Es gibt ja verschiedene Befunde, es ist ziemlich individuell, aber es gibt schon wirklich die Frauen, die dann sagen, das hat bei mir erst einen richtigen Unterschied gemacht. Ja.
Nein, wir können das Fass jetzt nicht mehr aufmachen, aber das ist ja immer der Moment, wo man dann sagt, das kann ja mal so der Auftakt gewesen sein und vielleicht sprechen wir uns in einem Jahr nochmal. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr.
Ja, über das Female Brain. Ja, Brain on fire.
Ja, absolut. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich danke dir erstmal ganz herzlich für deine Zeit. Die ist sehr kostbar und gerade wo du auch so ein Tausendsasser bist, du spielst da auf vielen Hochzeiten. Ich werde das weiterhin verfolgen. Wir werden ja auch alle Kontaktdaten zu dir, zu euch in den Shownotes verlinken, sodass ich nehme mal an, interessierte Zuhörende, vielleicht auch Gemeinden, die zugehört haben, sich da gerne bei euch melden dürfen. Ihr seid hier in Bern ansässig. Ich fand das enorm interessant und hilfreich. Vielen lieben Dank.
Danke dir ganz herzlich, Verena, und wirklich tolle Arbeit, die du machst. Danke.
Das war mein Gespräch mit Dr. Barbara Studer über Hirngesundheit, mentale Fitness und die Frage, wie wir unser Gehirn in verschiedenen Lebensphasen stärken können. Ich habe eine geballte Ladung Energie und Informationen mitgenommen und morgen früh werde ich auf jeden Fall wieder kalt duschen. Auch du hast hoffentlich ein paar konkrete Impulse mitgenommen. Wenn du tiefer einsteigen möchtest, lege ich dir Barbaras Buch Hirnpower, das wirksame Stärkungsprogramm für ihr Gehirn, ans Herz, das dich mit Hintergrundwissen, Übungen und kleinen Alltags-Challenges durch deinen Alltag begleitet. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt und die Episode mit Menschen teilst, denen ihre Hirngesundheit ebenfalls wichtig ist. Wie immer gilt, einfach machen, der erste kleine Schritt, bringt dich bereits weiter. Bleib zuversichtlich und bis zum nächsten Mal bei People Pleasing Ade.